Da gab es diesen Rockpalast-Auftritt, als Grateful Dead wie gewohnt mit zwei Schlagzeugern aufgetreten sind. Unglaublich. Das war 1981, gemeinsam mit The Who, die ich ja nicht so mag. Roger Daltrey finde ich einfach eklig. Die Musik ist ganz gut, aber dieser Typ. Grateful Dead, das erste Konzert außerhalb der USA seit 1972. Noch mit Jerry Garcia und allen. 3 volle Stunden. Dazwischen haben sie nur einmal vor den Pyramiden in Ägypten gespielt, wegen der Atmosphäre. Für Ägypten und diese ganzen alten Kulturen habe ich mich immer sehr interessiert. Einmal ins Reich der Inka. Das war auch so ein Lebenstraum. Ich habe das Konzert damals mit diesem alten Tonband aufgenommen, direkt von dem AEG-Röhrenradio, das im Wohnzimmer stand. Das Bild aus dem Fernsehen und der Ton aus dem Radio. Heute machen sie das ja nicht mehr und wenn ich jetzt das Radiokonzert aufnehme, dann ist das einfach Brüll. Letztlich spielen sie Live-Alben im Radio ab. Das macht keinen Spaß mehr. Mit dieser ganzen 68er-Sache, Hippie-Bewegung und all dem habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich habe im Fernsehen verfolgt, wie sie das Axel Springer Haus in Hamburg angegriffen haben und Rudi Dutschke. Ja, Rudi Dutschke, der war beeindruckend. Überhaupt war das eine schöne Zeit. Alles war in Bewegung. Oder als der Schah nach Deutschland kam.
Herzlich willkommen zum Offbeat, sagt Kitty Gülden. Und in der ersten Hälfte bis um 11 Uhr geht es heute Abend um einen Talking Head.
Ich habe Zeit im Außendienst gearbeitet. 79-70 hatte ich im September schon mehr Umsatz gemacht als im ganzen Jahr davor. LKW-weise haben wir Elektroherde und Kachelöfen verscherbelt. Ich war ein richtig guter Verkäufer. Ich hatte einen Kunden, der wollte 70 E-Herde für einen großen Bau kaufen. Er war immer ein bisschen schlecht bei Kasse und da haben wir abends beim Bier eingechinscht. Teillieferung gegen Teilzahlung. Das Geld manchmal bar bei ihm abgeholt. Oder da war so einer, der hat Kamine gebaut. Die sahen super aus, aber technisch war das manchmal wirklicher Quatsch. Er ist auf dem Bau rumgelaufen und hat immer von einem künstlerischen Bogen gesprochen, den die Kamine haben sollten. Die Handwerker haben auf dem Boden gelegen vor Lachen und er immer mit der Hand in der Luft rumwirbeln von seinen Bögen erzählt. Der war aber allerdings richtig gut. Ernst nehmen konnte man den nicht, obwohl er ganz erfolgreich mit der Sache war. Der hat aber auch Dinger gebaut. In einem Living Room, alles offen, mit Essecke und Küche, ein riesengroßer Raum mit Blick auf die Elbe und dann der Kamin mit seinem künstlerischen Bogen. Das war schon wirklich toll. Letztlich waren das damals alles Gehängte. Die, die am meisten Geld hatten, haben am meisten gemeckert. Da hattest du immer das Gefühl, die verhungern gleich. Aber ich kam gut mit denen klar. Einige Frauen von den Kunden haben schon immer Kuchen gebacken, wenn ich kam. Und dann haben wir zusammengesessen bei Kaffee und Kuchen und uns geprügelt. Um jede dritte Stelle hinterm Komma. Aber das hat echt Spaß gemacht, obwohl ich ja eigentlich nur Tee trinke. Und einigen habe ich richtig aus der Scheiße geholfen. Wenn die mal nicht zahlen konnten, weil sie am anderen Ende jemand hat hängen lassen, habe ich gesagt, kein Problem, kriegen wir hin. Und ich bin eigentlich nie damit auf die Nase gefallen. Andererseits, die Großen, die immer, wenn es ihnen gut ging, so taten, als hätten sie es nicht nötig, die habe ich dann auch manchmal an die Wand fahren lassen. Jeder wusste, dass man mit mir reden kann, aber man darf mir nicht dumm kommen und deshalb hatte ich letztlich zu fast allen ein ganz gutes Verhältnis. Ich war ja auch ein ganz sympathischer Kerl und die, die mich nicht mochten, hatten zumindest Respekt. In der Firma habe ich dann auch manchmal den dicken Max gemacht. Irgendwann wollten sie uns Außendienstler alle genauer überprüfen, was wir so tagsüber machen, ob wir auch genug arbeiten. So ein Quatsch! Wir mussten Zahlen bringen. Wie wir das machen, ist ja wohl unsere Sache. Ich habe den Chef gefragt, ob er jetzt bei der Stasi arbeiten würde. Die konnten mich mal in der Zentrale. Die Zahlen sprachen für mich und das sollte mir erstmal jemand nachmachen. Arroganz haben die mir dann vorgeworfen, aber wen interessiert das, wenn die Zahlen stimmen? 82 war meine Prämie fast so hoch wie mein Jahresgehalt. Fast 25 Jahre war ich in der Firma, aber als der Junior den Laden übernahm, war das alles scheiße. Ich wollte zu einer anderen Firma wechseln, die plante, ihr Geschäft in Norddeutschland auszubauen. Und als der Junior davon erfuhr, haben die denen gedroht, was zur Folge hatte, dass ich in der Branche keine Chance mehr hatte.
Nach 1 Zeit für die Musikführung, Leute, mit Stefan Kühne.
Für Musik habe ich mich eigentlich immer schon interessiert. Ganz früher bin ich auf Konzerte gegangen. Louis Armstrong, 1952 in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg. Das war ein Konzert. Ich fand in dieser Zeit die Exit-Typen aus dem Barett und wie die Läden damals in Hamburg alle hießen, immer ganz interessant. Spinner waren das mit ihren Pullovern und komischen Mützen, aber irgendwie fand ich das auch gut. Wir sind viel ausgegangen und ich habe gerne geredet und diskutiert. Die ganzen Studenten haben sich damals immer so wichtig genommen, jeden Abend die Welt neu erfunden. Und wir haben unseren Spaß daraus gemacht, sie immer ein bisschen zu verarschen. Die ganze Nacht gefeiert und getanzt und morgens wieder bei dem Eisenhöker, wo ich gelernt habe, auf der Matte gestanden. Augen kaum aufgekriegt, aber gestanden wie eine Eins. Und dann später gab es diesen ganzen Drogenhöhlen. Da konnte man kaum die Treppe runtergehen, ohne über die kaputten zu stolpern. Ich fand das allerdings immer ganz flott, auch wenn die Leute mir manchmal wirklich auf die Nerven gehen. Schön angezogen und dann los und überall mal reingeguckt. Man muss schließlich alles mal gesehen haben. Nachher, als das mit den Drogen so richtig losging, hat das Ganze keinen Spaß mehr gemacht. Da konnte man ja mit keinem mehr vernünftig sprechen. Ja, aber für Musik, das hat mich immer interessiert. Ich hatte schon an die 200 Schallplatten, da hatten wir noch gar keinen Schallplattenspieler zu Hause. Das war richtig gut. Wir haben immer in so einem großen Supermarkt für die Familie eingekauft und da hatten die auch Schallplatten, aber keine Ahnung. Mann, was habe ich da für Sachen. Alles, was die nicht kannten, haben sie in die Sonderangebotskiste gepackt. Perlen für kein Geld. Als ich noch gearbeitet habe, sind wir samstags immer in die ganzen kleinen Plattenläden in Hamburg gefahren. Die meisten Verkäufer kannte ich und habe gute Preise bekommen. Ich war schließlich Stammkunde. So 78, 79, mein Gott, ist das lange her, gründeten sich Unmengen von Plattenläden, die in der Hauptsache die ganzen Presse- und Diskothekenplatten verkauften. Die Moderatoren und Disc-Jockeys wurden von der Industrie ja reichlich ausgestattet und irgendwann wussten sie halt nicht mehr wohin mit dem ganzen Kram und haben ihre Platten in die Läden getragen. Neuerscheinungen, Promo-Platten, Sondereditionen und so weiter habe ich für ein paar Mark 50 gekauft. Und auch die Verkäufer hatten manchmal einfach keine Ahnung. Goovy, Simon Records, Paulingo, Unterm Durchschnitt, Checkpoint Charlie und wie sie alle hießen. Da habe ich richtig tolle Sachen gekauft. Und das hat damals auch noch wirklich Spaß gemacht, weil man mit den Leuten handeln konnte. Weil die dann Sachen auch schon mal zurückgelegt haben, wenn man unter der Woche nicht da war oder bei besonderen Platten haben die angerufen.
20 Uhr, Sie hören Nachrichten. In Berlin kommt es am Dienstag zu dem geplanten Austausch von Agenten und Häftlingen zwischen Ost und West. Auf der Glienicker Brücke sollen in den Mittagsstunden der sowjetische Regimekritiker Dscharansky sowie drei in Warschauer Paktstaaten wegen Spionage verurteilte Häftlinge freigelassen werden.
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber als zum Beispiel die Dire Straits ihr erstes Album in England veröffentlicht hatten, bin ich über Wochen rumgefahren und keiner von den Experten kannte die. Oder auch bei Brian Eno oder Psychic TV oder Alan Vega oder Stevie Ray Vaughan oder Klaatu oder Wizard oder was weiß ich. Die haben mich immer nur fragend angeguckt. Oder als ich über Wochen durch die Zeitungskioske in Hamburg gefahren bin und immer gefragt habe, es gibt eine neue Musikzeitschrift, die heißt Specs. Da haben die nur mit den Achseln gezuckt. Bis dann mal einer auf die Idee gekommen ist, sie zu bestellen. Und das hat wirklich lange gedauert. Irgendwann hat es damit aufgehört, weil die einfach angefangen haben zu spinnen. Die wollten dann auf einmal Profis sein und haben die Sachen, die ich mir ausgesucht habe, durchgeguckt und gesagt, die oder die Platte ist dann nur durch Zufall reingekommen, das ist ein Versehen, da brauche ich mehr Geld für und so weiter und so weiter. Mein Gott, war das blöd. Auch der Zeitungskiosk um die Ecke fing dann auf einmal an, Zeitschriften, die ich immer kaufte, nicht mehr zu bestellen. Oder einfach nicht mitzukriegen, dass sich der Name verändert hat. Und dann gab es die nicht mehr. Oder dann hatte ich mal einen Monat vergessen, die Zeitschrift zu kaufen, und dann haben die die einfach wieder zurückgeschickt. Das war wirklich Mist. Ich bin dann nicht mehr hingegangen, weil ich mich so geärgert habe.
Im Dritten. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. In den 50er Jahren gab es an der Westküste der Vereinigten Staaten eine Art von Jazz, die man West Coast Jazz nannte. Und das war ein etwas brillantes Ding, aber ein bisschen blass.
Anfang der 80er Jahre waren es dann eher die Flohmärkte, auf denen man Schallplatten kaufen konnte. Auf Flohmärkten erinnerten die Plattenstände so ein bisschen an die Läden der Anfangszeit. Gut sortiert, anständige Preise und man konnte immer Schnäppchen machen und vor allem handeln. Viele kannte man dann auch, weil man sich jedes Wochenende irgendwo wieder traf. Später musste man allerdings auch um diese Stände einen Bogen machen, weil die Fantasiepreise hatten und es nicht mehr für nötig hielten zu handeln. Auch nicht mit Leuten wie mir. Als dort dasselbe Spiel losging, die kostet so viel, die kostet so viel und die kostet so viel, habe ich die Sachen zurückgeschmissen und sie gefragt, ob sie nicht ganz dicht sind. Die fühlten sich alle wie auf einer Plattenbörse. Und da bin ich ja auch nicht hingegangen, weil es alles solche Spinner waren. Platten kaufen macht ja eigentlich nur Spaß, wenn man so durch Zufall Perlen findet. In einen Laden zu gehen und da zu kaufen, was man haben will, habe ich nur in Ausnahmefällen gemacht. Es ging ja immer auch darum, ein gutes Geschäft zu machen, sich zu unterhalten, zu handeln und letztlich Spaß zu haben. Manchmal bin ich in die großen Plattenläden gewesen und dachte mir, mein Gott, was könnte man hier jetzt alles mitnehmen? Aber letztlich bin ich nur hingegangen, um mich weiter zu informieren und die Platten dann billiger woanders zu suchen. Ich habe es einfach nicht eingesehen, viel für eine Platte auszugeben, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte. Auf Flohmärkten konnte man manchmal Glück haben und Schätze heben. Da habe ich dann auch mal kartonweise Platten gekauft. 100, 150 Platten, viel Nusch dazwischen, aber eben auch ein paar echte Raritäten. Und da handelt man ja nicht von 3 auf 2 Mark runter, sondern nimmt für 100 den ganzen Karton mit. Aber die ganze Flohmarktsache ist dann auch immer mehr in die Hände von Profis geraten und irgendwann musste man schon um 6 Uhr morgens da sein, wenn man was finden wollte. Und dazu habe ich keine Lust gehabt. Das wäre auch für die Familie schwierig gewesen. Ich bin dann zwar noch auf Flohmärkte gefahren, Aber das wurde dann immer frustrierender, was Platten anbelangte. Tonbänder konnte man da gut kaufen. Kaum gebraucht, richtig tolle Dinger. Und da ich ja eh viel im Radio aufgenommen habe, habe ich die dann in großer Menge auf dem Flohmarkt gekauft. Viel weggeschmissen, klar, aber dann doch immer noch tolle Bänder behalten. Auch Tonbandgeräte gab es da richtig günstig. Die haben ja alle ihre Sachen abgestoßen und auf Kassetten umgestellt. Tonbänder hatte ja dann kaum noch jemand. Es gab in Hamburg so eine kleine Werkstatt, die sich darauf spezialisiert hatte, Tonbandgeräte zu reparieren, und mit denen hatte ich irgendwann ganz gute Kontakte. Ich glaube, da stehen heute noch Geräte von mir zur Reparatur, die ich nicht abgeholt habe, weil das so teuer wurde. Die haben sich auf das Handeln irgendwann auch nicht mehr eingelassen.
They got into it eventually, and it was all right. Here on the John Peel Wing Ding, we're face to face with the new technology. I'm about to play my first compact disc ever on John Peel's music from BFBS, and am I equal to it? These are going to be the Pogues.
Als es dann später mit den CDs losging, da hörte der Spaß insgesamt so ein bisschen auf. Alles war neu und erreichbar. Im Endeffekt kaum Raritäten. Ich habe dann zwar auch relativ viele CDs gekauft, aber so richtig Spaß hat das eigentlich nur bei so Sondereditionen und sowas gemacht. Ich habe viele Sachen, die ich als Platte hatte, auf CD mitgenommen, wenn ich sie mal gesehen habe. Aber die Läden wurden immer uninteressanter. Überall gab es die gleichen Sachen, es war regelrecht langweilig und keiner brauchte mehr Ahnung von irgendetwas zu haben. Man konnte später in den Videotheken noch was finden. Aus irgendwelchen Gründen hatten ein paar Videotheken in Hamburg Gebrauch-CDs im Angebot. Und das war so ein bisschen so wie früher im großen Supermarkt. Die hatten auch keine Ahnung und alles, was nicht gelistet war, wurde mit 1,99 ausgezeichnet. Da habe ich Sachen gefunden. Hauptsächlich bin ich dann aber zum Makromarkt gefahren. Da liefen nicht so viel 9-mal kluge Spinner rum und in der Anfangszeit hatten die einfach alles. Ich hatte irgendwann einen ganz guten Draht zum Einkäufer, der mir gute Preise machte und der im Zweifelsfall die Sachen bestellt hat. Da bin ich durch den Laden gegangen, habe mir Sachen ausgesucht und dann mit dem Stapel zu ihm und wir haben uns über den Preis unterhalten. Das war ein richtig netter Kerl. Zu Weihnachten habe ich ihm immer mal was mitgebracht, Pralinen oder Kekse oder auch mal eine Flasche Whisky. Und ich glaube, das hat ihn schon gefreut. Irgendwann hat Makromarkt dann umgebaut und er konnte nicht so richtig mehr machen, was er wollte. Und dann bin ich auch nur noch selten hingefahren. Aber abends bin ich ein paar Mal mit ihm essen gewesen. Das war nett.
I understand there is a sign in the audience that once again says, what's the secret word for tonight? The secret word for tonight is...
Früher habe ich nur besondere Konzerte im Radio aufgenommen. Rockpalast oder Festivals, die übertragen wurden. Ganz am Anfang habe ich den Ton direkt aus dem Fernseher aufgenommen. Es war allerdings manchmal ein bisschen schade, wenn in einer stürmischen Nacht der Empfang zu schlecht war und man die Aufnahme eigentlich vergessen konnte. So richtig angefangen? Tja, hat das mit den Radiosendungen, als ich mir so ein ganz gutes Kofferradio gekauft hatte.
20 nach 1, Zeit für die Musik für junge Leute mit Stefan Kühne.
Das war relativ spät, so 83, 84 vielleicht. Es lief da am Nachmittag immer eine Radiosendung, die Musik für junge Leute hieß. Ich habe die mit einem meiner Söhne, wenn er aus der Schule kam, während dem Mittag immer gemeinsam gehört. Die Sendung war damals richtig gut. Kompetente Moderatoren versorgten die Hörer mit vielen Informationen und spielten tolle Musik. Die Sendung war so dicht, dass man sich vieles gar nicht merken konnte, so dass ich begann, die Sendung aufzuzeichnen, um nicht mitschreiben zu müssen. Manchmal merkt man ja auch nicht gleich, dass etwas wirklich spannend ist oder hört nicht richtig hin oder verpasst die Ansage oder lässt gerade Wasser laufen oder was weiß ich. Die Sendung wechselte dann typischerweise die Sendezeit und den Sendeort, so dass wir sie irgendwann alle zusammen beim Abendbrot hörten und später dann gar nicht mehr, weil sie im Nachtprogramm lief, was die Aufnahme per Kassette umso nützlicher machte. In der Sendung gab es dann Verweise auf andere Radiosendungen, wie zum Beispiel Radiokonzert oder John Peel oder Sendungen, die auf Radio Bremen liefen. Und das war wirklich eine ganz tolle Radiozeit. Es gab Unmengen von interessanten Sendungen, man war immer gut informiert und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe in der Zeit wirklich sehr, sehr viel aufgenommen und da man die Kassetten immer umdrehen musste, musste ich auch meist wach bleiben, zumindest bis zu dem Punkt, an dem das letzte Umdrehen notwendig wurde. Am günstigsten waren 90-Minuten-Kassetten. Die waren allerdings auch sehr unpraktisch für 50 Minuten Sendezeit. 120er-Kassetten waren sehr teuer und es gab auch leicht Bandsalat. Erst später kamen 100-Minuten-Kassetten auf den Markt, die für den Radiomitschnitt geradezu optimal waren.
Nein, auf dem folgenden Titel zum Kennenlernen wird sie von Taj Mahal begleitet. Moon's Going Down. Moon's Going Down.
Viele Kassetten habe ich allerdings auf dem Flohmarkt gekauft. Einmal bespielte Top-Chrom-Kassetten für ein paar Pfennige, die manchmal sogar richtig gute Musik enthielten und die ich gerne abhörte. Chrom-Kassetten waren im Laden ja richtig teuer und auf Flohmärkten hat man die einfach hinterhergeworfen bekommen. Abends haben wir in der Familie meist ferngesehen und deshalb hatte ich den Rekorder neben meinem Sessel mit Kopfhörern stehen, damit ich zum Umdrehen oder Aufnehmen nicht aufstehen musste. Manchmal hatte ich auch die Kopfhörer auf und hörte den Radioton zum Fernsehbild, um niemanden zu stören. Abgehört habe ich die Kassetten tagsüber beim Abwaschen oder das eigentlich am meisten im Auto. Also eigentlich am meisten im Auto, denn wenn ich durch die Gegend gefahren bin oder meine Frau von der Arbeit abgeholt habe, dann habe ich die im Autoradio immer gehört. Vormittags habe ich auch häufig Flohmarktkassetten abgehört, um für die abendlichen Radiosendungen freie Kassetten zu haben. So einfach überspielen wollte ich die Kassetten nicht. Es ist auch wirklich interessant, wie Leute Kassetten aufnehmen und was drauf ist. Einmal hatte ich zum Beispiel eine Kassette, auf der 90 Minuten lang ein Mann zu hören ist, der immer "Lora, ich blieb" oder "Hallo, Lora" sagt. Immer unterschiedlich betont. Augenscheinlich, um seinem Papagei das Sprechen beizubringen. Oder es waren irgendwelche Psychositzungen dokumentiert, Vorträge oder Gespräche. Sowas kann man doch nicht überspielen.
Mein fauler Hund.
Oh nein, sein Verhalten ist sogar ein wichtiger Schutz für uns. Sehen Sie, der steht jetzt sozusagen auf der Brücke und denkt. Wenn diese Information für den Gehirnbesitzer von brennendem Interesse gewesen wäre, dann wäre sie ja via Königsweg im Langzeitgedächtnis gelandet und nicht in meinem Büro. Also darf ich sie gar nicht ins Langzeitgedächtnis einbringen.
Das leuchtet ein. Deshalb muss man ja auch abholen. Dann findet das ist ein quasi
in Plattenläden bin ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr gefahren. Auf Flohmärkte sehr, sehr selten. Es fing an, dass es mir körperlich nicht mehr so gut ging und ich habe dann eigentlich nur noch meine Frau zur Arbeit gefahren und wieder abgeholt und den Rest der Zeit zu Hause Kassetten abgehört. Dabei ferngesehen und die Zeitschriften durchgearbeitet. Es gab dann auch viele Versandkataloge, die ich mir bestellt habe und wenn die kamen, habe ich die richtig gehend durchgearbeitet. Mit dem Textmarker in der Hand, Kopfhörer auf den Ohren und ferngesehen. Sonderangebote habe ich dann bestellt. Das war ganz praktisch, denn ich musste diese ganzen Läden und bescheuerten Typen mir nicht mehr antun. Mit einigen Versandlabels habe ich gelegentlich telefoniert und da mich die schon kannten, waren die auch recht kulant, wenn mir irgendwas nicht gefiel. Manchmal habe ich die ganze Nacht im Wohnzimmertisch gesessen, Radiosendungen aufgenommen, Kataloge angestrichen und ferngesehen. Nachdem es bei Aldi auch Kassetten zu kaufen gab, habe ich kaum noch welche auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich bin dann auch nicht mehr hingefahren. Am Anfang habe ich die Kassetten ja auch immer noch beschriftet. Das heißt, ich habe Zettel in die Hüllen gelegt, auf denen stand, was ich aufgenommen hatte. Ganz selten habe ich selbst aufgenommene Kassetten überspielt. Eigentlich nie. Der Rekorder zum Abhören steht neben meinem Sessel. Man kann mit ihm nicht mehr aufnehmen. Am Fußende des Bettes steht der Rekorder, mit dem ich aufnehme, und ich werde alt. Ich werde zusehends alt. Und ich vergesse häufig, die Kassetten umzudrehen. Und früher ist mir das nicht passiert. Heute vergesse ich, die Kassetten umzudrehen. Ich vergesse es, weil ich nicht dran denke oder weil ich keine Lust mehr habe, aufzustehen, oder es nicht höre, weil ich ja Kopfhörer aufhabe, um Kassetten abzuhören. Irgendwie beschrifte ich die Kassetten auch nicht mehr. Vor ein paar Jahren war ich mal in einem Museum und da gab es so eine Arbeit, das war ein Riesenhaufen voll Bilder. Die lagen so, als sollte sie die Müllabfuhr abholen. Und an der Wand, da stand mit Bleistift geschrieben, 20 Jahre Einsamkeit. Tja, jetzt habe ich ganz viel fotografiert und meine Frau hat dann in der Firma eine große Kopie davon gemacht und habe ich mir aufgehängt. Und das fand ich richtig gut und dachte immer, dass das mit meiner Musik vielleicht auch sowas ist. Irgendwann bestellen die einen großen Container und kommt das Ganze auf den Müll. Ja, ich mag Musik und ja, ich mag die Stille einfach nicht.
Go out on my